das Thema und meine Aufmerksamkeit ist unter Goldfischniveau. Habe ich extra nicht gemacht.
Das ist gut.
Weil es eigentlich spannend, ja, aber die Attention Span Studie von Microsoft aus dem Jahr 2012 ist, glaube ich, ein bisschen auch so. Ist ein bisschen auch typisch, das ist eine geile Studie eigentlich, weil die eigentlich die Aufmerksamkeit bis heute hält.
Genau.
Weil ein Bild gezeigt wird, dass Menschen sich schlechter konzentrieren können als Goldfische. Und natürlich eine Beleidigung und erzeugt dadurch Aufmerksamkeit.
Genau.
Generell ist das Thema Aufmerksamkeit natürlich für nicht nur für uns als Medienunternehmen, aber auch für dich als Professor ist einfach essentiell. Mhm. Ohne Aufmerksamkeit ist alles nichts.
Ja, ja, in der Tat. Ja, also ich habe ja auch, wenn ich an der Universität bin, habe ich so einen Bildungsauftrag. Und angenommen, ich kriege jetzt mit, dass die Leute nur noch grelle Informationen wahrnehmen und ich nehme meinen Bildungsauftrag ernst, dann heißt das, ich muss greller und schriller werden.
Wahnsinn.
Ja, ich sag's dir frei heraus, da habe ich null Bock da drauf. Ich bin froh, dass wir jetzt hier im Podcast nicht zwischendrin schreien.
Ich hasse dieses Geschrei.
Richtig.
Fürchterlich.
Ja? Ja?
Machen wir nicht.
Bin ganz bei dir. Auch ich gestalte meine Impulse, die ich weitergebe, in der Regel schreifrei.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe Mensch, Maschine, Morgen von Matthäus Hose und Professor Spörle. Eigentlich andere Reihenfolge, aber in dem Fall egal. Unser Thema heute ist Aufmerksamkeit, schriller, lauter, unwahrer. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Es geht um Awareness im digitalen Zeitalter. An meiner Seite ist Professor Matthias Spörle. Hi Matthias.
Hallo Matthias.
Ich selbst bin Geschäftsführer eines Medienunternehmens im Bereich professionelle Elektronik. Matthias Spörle, du bist an der Hochschule in
Seekirchen am Wallersee und am Hochschulinstitut Schaffhausen. Und ich beschäftige mich mit Technologieakzeptanz. Was machen Menschen, wenn sie mit einer neuen Technologie konfrontiert sind? Wie geht es ihnen damit? Wann nutzen sie und wann lehnen sie ab?
Es gibt ja gerade relativ viele neue Technologien, die auch neue Begriffe hervorbringen. Zum Beispiel FOMO. FOMO ist nicht das Waisenmädchen aus einem Roman von Michael Ende, sondern die Abkürzung for Fear of Missing Out. Mhm. Das gab es früher nicht, diesen Begriff. Heute blinkt es überall, die Push-Nachricht blinkt, das Video schreit, jeder Post empört. Wie soll denn heute noch echte Informationen durchkommen, Matthias?
Ja, indem sie lauter wird, greller wird, indem sie um Aufmerksamkeit buhlt. Ich erinnere mich, wir haben uns früher einmal mit dem Thema auch schon beschäftigt und da hast du dieses schöne Bild eingebaut von den Küken, die im Nest sind, die alle, ja, auch in die Medienlandschaft, alles Maul aufreißen, ja, alle sehr laut sind. Und da kann man natürlich jetzt sagen, oh, das ist aber nicht gut, dass die da alle so versuchen, sich selber ins Zentrum zu setzen. Aber die würden das ja nicht machen, wenn die Evolution das nicht hinselektiert hätte. Offensichtlich haben kleine Küken, die gesagt haben, och,
Schwamm drüber.
Ich komm schon dran. Ja. Ich lass
elendig verhungert.
Ja, offensichtlich. Also das ist ja auch eine Aussage über die Vögel, über die Vögelmütter, die sich halt, offensichtlich haben die da auch Schwierigkeiten, so richtig das ganz gerecht zu distribuieren.
Da fällt jemand durchs Raster.
Ja, und deswegen, wir können das lächerlich finden. Du hast das ja auch schon angesprochen, so ein bisschen mit diesem der Kampf um die Aufmerksamkeit. Wir können das lächerlich finden, aber es ist offensichtlich tief in uns angelegt.
Apropos lächerlich finden, also wir machen ja Fachmedien im Bereich Elektronik, Markt und Technik, Elektronik, Elektroniknet und sehr erfolgreiche Kongresse und Events. Aber geht natürlich auch bei uns, geht's um Likes. Also bitte liken Sie uns oder machen Sie einfach was, dass es positiv rüberkommt. Unser großes Ziel ist, ich habe hier mein Handy, für das, wie die Leute, die es im Fernsehen anschauen. Unser großes Ziel ist, dass wir mehr Likes bekommen als die Abzugshaube oder die Spülmaschine oder in dem Fall das Föhngeräusch von Thorsten Aprolat, der hatte 3081 Saves. Hören Sie mal zu. Das ist ein Föhn, das dauert 2 Stunden, 9 Minuten. Ich hoffe, wir sind ein bisschen abwechslungsreicher, aber wahrscheinlich werden wir es an die Klickzahlen oder an die Aufrufe nicht hinbekommen.
Ja, aber es ist auch die Frage, ob wir diese inhaltliche
Kompetenz
haben. Ja, dieses inhaltliche Volumen abdecken können. Ja.
Ja, gehen Sie mal auf Spotify und schauen Sie echt mal interessehalber nach, was da für Haushaltsgeräte, für Geräusche gibt. Das habe ich auch, hab mich auch überrascht. Das Internet überrascht mich ja immer wieder. Da ist auch die Frage eigentlich, was fällt uns eigentlich auf? Warum ist mir bisher Föhngeräusche bei Spotify nicht aufgefallen und nur bin zufällig die Woche draufgekommen, weil ich echt was gesucht habe. Ich wollte was wegen Meeresrauschen, weil ich das, was drüber gehört habe, was das für Auswirkungen hat. Und dann kam ich zu den ganzen Haushaltsgeräten. Da gibt's ja wirklich alles. Staubsauger, gute, schlechte, alle möglichen und Waschmaschinen. Das ist sensationell. Was fällt uns auf?
Ja. Das kann man gar nicht objektiv so sagen. Ganz einfaches, archaisches Beispiel. Ein kleines Streichholz, das angezündet wird. Das fällt dir in einer pechschwarzen Nacht auf. Du siehst das. Du kannst das wahrnehmen. Dasselbe Streichholz, brennend, nimmst du am Madison Square Garden oder an einer belebten Stelle irgendwo in Tokio. Alles grell überlagert, nicht wahr. Das heißt, ob du eine Sache wahrnimmst, eine Botschaft, ein Video, ob du das wahrnimmst, hängt ab von der Botschaft, ja, aber hängt sehr viel stärker ab vom Kontext. Und wenn alles grell wird, ich bleib bei deinem Bild, wenn alle Küken laut schreien, ist das eine gute Idee zu versuchen, verrückt ist das, tut uns auch nicht gut, aber es ist eine gute Idee, noch lauter zu schreien. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, welche Merkmale muss das Küken haben, um aufzufallen, dann kann ich das gar nicht so objektiv beantworten. Was ich sagen kann, ist, es muss auffallender sein als die Umgebung, in der es reingesetzt ist.
Das ist eine Marktkommunikation, von der wir schließlich leben. Entscheidend übrigens, wenn Sie Werbung wollen oder wirklich nachhaltig auffallen wollen, egal ob es jetzt ein Küken sind oder eine Firma, die tolle Produkte anbietet, dann können Sie gerne bei uns auch werben, bei unserem Podcast Hose, Spörle, Mensch, Maschine, Morgen. Wir freuen uns über jede Aufmerksamkeit. Der Punkt ist, was gestern noch geschockt hat, ist heute Standard. Das funktionieren ja vor allen Dingen auch die sozialen Medien. Diese Reizgewöhnung. Gibt es eine Chance, eine Reizgewöhnung eigentlich zu umgehen? Also man sagt, das ist ja auch, kennt man vielleicht auch aus der Partnerschaft. Also ich verliebe mich jeden Tag neu in meine Partnerin, aber andere sagen, ich habe die schon so oft gesehen, mein Gott, ja toll, danke, ach, du warst beim Friseur und so. Und schon ist Schwung in der Beziehung. Oder, oh, du hast zugenommen, Schatz, steht dir aber gut. Solche Sätze können ja auch schaffen neue Reize und Aufmerksamkeit, aber nicht immer nur positive.
Genau.
Was kann man denn machen, dass man sich nicht an Reize gewöhnt?
Also das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Also letztendlich ist das nicht einfach zu beantworten. Was man machen kann, ist eine kurze Sache. Man kann versuchen, generell mit dem Reiz nicht mehr konfrontiert zu sein. Das heißt, du brauchst eine gewisse Abstinenzzeit.
Ja.
Aber generell diese Gewöhnung, das ist, weißt du, das ist ja was ganz Grundlegendes. Wenn du beispielsweise einen Sport machst, der für dich anstrengend ist, läufst einen bestimmten Trainingszirkel, machst du immer denselben Zirkel, dann ist derselbe Zirkel für deine Muskeln derselbe, weniger anstrengend. Richtig? Ja. Das heißt, du musst anpassen. Das heißt, der ganze Wahrnehmungsmechanismus, unsere ganze Physis, alles, von Muskeln bis Gehirn, Ohr, Auge, alles. Auch selbst bei der Nahrung ist das so, dass man bestimmte Nahrung, kann man sich überessen, ja, dann hat man es satt, ne, und dann gibt es so eine Texture-Fatigue, dass man eine bestimmte
Texture-Fatigue.
Ja, genau, dass man so eine bestimmte
kennt jedes Kind, du isst immer total gerne Milzwurst und irgendwann kannst du es nicht mehr.
Irgendwann ist es genau, ganz genau. Also irgendwann gibt es halt so Sättigungseffekte beim Gleichen. Das ist der eine Aspekt. Und das andere ist, wenn der Stimulus nicht mehr erhöht wird, dann wird der nicht wahrgenommen. Was man machen kann, also du hast was gesagt, also du hast gefragt, was ist eine Sache, die man machen kann? Ja, du kannst dich dem Stimulus entziehen. Auch generell Stimuli, die um dich sind.
Wir machen auch übrigens beide Lateinlehrer in unserer Freizeit.
Deswegen absolut.
Machen wir auch gerne mal den Plural erste Person
Ja.
Nominativ.
Ja, Stimulus, Stimuli, Stimulo. Ja, genau.
Dort gibt es ja den bekannten österreichischen Philosophen Arnold Schwarzenegger.
Ja.
Der hat gesagt, you have to shock the muscle. Mhm. Das ist ja wieder dasselbe Prinzip, you have to shock the muscle. Oder er sagt sogar the muscle, weil er lange in Amerika lebt. Er ist ein großartiger, also mich, ich klar, ein Held für mich. Mhm. Und er hat natürlich recht, du musst im Krafttraining, du musst auch im Sport, du musst Reize setzen. Aber jetzt, wenn alle Reize setzen, ja, was macht das mit mir? Und ich habe auch das Thema, wir sind ja hier, wir haben eine sehr hohe Zielgruppe und sehr große Reichweite auch bei den jüngeren Leuten. Mhm. Und da ist natürlich ein Thema sehr interessant, neben Hausaufgaben, Pornonutzung. Bei Pornos, ich persönlich halte Pornos für wirklich schädlich, glaubt man wahrscheinlich keiner, ich halte sie nicht für gut, weil diese permanente Reizüberflutung führt zum komischen Verhalten. Jetzt bist du Professor für Psychologie.
Ja.
Würdest du einem Heranwachsenden oder einem schon Herangewachsenen von der Pornonutzung eher abraten? Oder würdest du sagen, schau Pornos an, bis dir die Ohren glühen oder was anderes, weil die toll sind für deine persönliche Entwicklung und für dein Partnerverhalten?
Ja, also du legst ja jetzt natürlich schon eine Antwort nahe. Und das muss jetzt gucken, dass wir jetzt nicht so uns gegenseitig so moralinsauer hochkochen. Aber von der Forschungslage ist das so. Man könnte ja auch sagen, guck mal, das ersetzt irgendwie Aufklärhefte, ne, aus der früheren Zeit. Und da sind auch positive Aspekte dabei, gerade für Leute, die dann nicht den öffentlichen Diskurs zu dem Thema finden, mit Personen, die sie anleiten können. Aber von der Befundlage ist es doch eher als was Kritisches zu sehen. Gewöhnungsaspekte, ganz wichtig, soziale Vergleichsaspekte und falsche soziale Erwartungen. Ja, nach dem Motto, das muss ich können. Ja, das muss ich mitmachen. Ja, und das erzeugt natürlich ein völlig illusorisches Bild. Das ist so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, ich gucke mir Superheldenfilme an.
Ja.
Und aus diesen Superheldenfilmen lerne ich, wie ich mit gesellschaftlichen Problemen umgehe.
Ja.
Ja. Also das ist einfach nur eine Scheinwelt.
Ja.
Ja, es ist einfach gespielt. Es ist einfach nicht real. Es ist eine Illusion.
Werbung. Ein elektronisches Display ist nur so gut wie die Innovation dahinter. Ob im Auto, in der Industrie oder im Consumergerät, die Anforderungen steigen, die Möglichkeiten auch. Entscheidend ist, wie gut Sie diese Möglichkeiten nutzen. Auf der Electronic Displays Conference am 11. und 12. März in Nürnberg trifft sich die Display-Industrie, um zu zeigen, was morgen Standard wird. Neue Materialien, bessere Lesbarkeit, schnellere Schnittstellen, Augmented Reality. Weitere Infos zu Programm und Anmeldung unter electronic-displays.de. Werbung Ende.
Da gibt es natürlich Wahnsinnszahlen, was Internetpornografie am Tag, wenn er sagt, 15 Millionen Euro Umsatz pro Tag mit Internetpornografie und wie viel Zeit da verschwendet wird. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Wir sind ja im Mediengeschäft und da gibt es ein schönes Gesetz von Weber-Fechner. Der Reiz muss exponentiell stärker werden, um bemerkt zu werden. Und die Frage ist eben jetzt schriller, extremer, zugespitzter. Erstens, was macht das mit den Informationen, die wir zu uns nehmen? Mhm. Weil ernsthaft, weil es kann ja nicht, das Leben ist ja teilweise auch langweilig, ja. Also es gibt Sachen, die sind einfach echt arschlangweilig. Auf dieser Podcast jetzt nicht, aber es gibt Sachen, die sind langweilig. Mhm. Also muss ich doch nicht aus jedem so einen Hype machen. Was mache ich dagegen? Was heißt das für die Medien zum Beispiel? Mhm. Müssen immer noch krassere Inhalte, noch krassere Nachrichten bringen? Noch mehr Trump?
Ja, also die Medien gehen ja auch teilweise dann in gefährliche Richtungen. Beispielsweise wissen wir aus der Forschung, dass Unwahrheiten, Falschnachrichten stärker zirkuliert werden stärker rezipiert. Das heißt, sie erreichen schneller ein Maximum, sie erreichen ein höheres Maximum und sie erreichen das kann man ja, bei Social Media sieht man das ja, kann man das ja alles nachrechnen, ja, eine stärkere Verteilungstiefe. A gibt es weiter an B, B an C, C an D, so eine Teilungstiefe. Ja, die ist auch bei Falschnachrichten höher. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt von solchen Aspekten wie Ethik befreit sagen willst, du brauchst einfach nur Reichweite, Aufmerksamkeit, dann ist das Positionieren von Falschnachrichten ist eine gute Idee. Weil du hast dann die paar, das sind die Superteiler, ne? Oh, ich hab's immer schon gewusst, die mental Versprengten, die teilen das wie blöd, weil sie endlich Bestärkung finden. Und die anderen, die wissen, dass das falsch ist, die teilen das auch. Weil sie sagen, guck mal, was da für ein Schrott gepostet wird. Ja? Das heißt, du hast best of both worlds.
Lügen haben schnelle Beine.
Lügen haben schnelle Beine, Lügen haben weite Beine. Und wir reden ja auch hier mal über die digitalen Implikationen. Das bedeutet, so wie wir möglicherweise auch eine Tendenz haben, negative Botschaften stark zu repräsentieren in den Trainingsdaten von unseren KIs, haben wir wahrscheinlich auch die Tendenz, Unwahrheiten stark zu repräsentieren. Also stärker, als angemessen wäre in den Trainingsdaten von unseren künstlichen Intelligenzen.
Das ist für die Kommunikation sensationell. Wenn man jetzt mal, ich bin jetzt eine Führungskraft, ja. Was macht denn eine Führungskraft in einem Unternehmen, die Mitarbeiter, die mir einfach mehr Umsatz machen möchte und weniger Kosten, ein besseres Ergebnis erwirtschaften möchte? Wie kommuniziere ich da mit Mitarbeitern? Also nach unserer Theorie, oder so wie es, glaube ich, die meisten Leute wahrnehmen, ist es so, schriller, schriller, schriller. Aber ich kann doch als Führungskraft nicht immer nur Panik machen. Wir haben die größte Krise aller Zeiten. Wir stehen kurz vor dem Exodus, wenn es Latein richtig war, oder Exitus.
Exitus oder Exodus. Ja, also ich wollte doch fragen, wohin du auswandern möchtest.
Ich bin Alttestamentarier und deswegen mache ich auch gerne mal einen Exodus, aber ich meine Exitus. Also weißt du, als Führungskraft darf man ja auch muss ja Ruhe ausstrahlen. Dann kann es aber sein, dass mir keiner zuhört mit meinen Nachrichten, wenn ich zu viel Ruhe ausstrahle, weil ja, sagt er denselben Schmarrn wie sonst auch immer, ist langweilig. Und wie macht man das als Führungskraft? Oder wenn man Leute in eine Richtung lenken möchte?
Also
Schreien ist immer schlecht.
Also Schreien ist eine
Panik machen ist schlecht, aber es erzeugt Aufmerksamkeit.
Ja, also Schreien und Panik machen sind gute Strategien für Aufmerksamkeit. Ja, top, aber
dann machen wir das.
Top. Aber warum machen
wir
das?
Kurz Pause machen?
Ja, lass uns kurz reinschreien hier. Genau. Nein, das machen wir deswegen nicht, weil das abnutzt.
Okay.
Das ist der Haken. Das heißt,
spinnt er wieder.
Ja, schon wieder. Heute hat er wieder seinen schweren Tag. Genau. Wenn du einmal laut wirst, ja, einmal im Monat oder sowas, ja, ist dir die Aufmerksamkeit sicher. Ja, wenn du einmal die Stunde laut wirst, dann sagst du, okay, bekommst auch deine Schublade, der Choleriker, ja, und dann erfährst du eine pauschale Abwertung. Ja, das heißt, es ist also alles eine Frage der Dosis. Die Herausforderung ist, dass du deine Referenznorm hast. Das heißt, wenn du jetzt hier einmal rumschreist, ja, in deiner Führungswelt, dann wird das in Beziehung gesetzt zu dem, wie oft du schreist. Und so kannst du Aufmerksamkeit bekommen, wenn du wenig schreist. Aber wenn um dich rum alle Führungskräfte schreien, dann solltest du eher Aufmerksamkeit dadurch erzeugen, dass du besonders ruhig bist. Verstehst du? Mhm. Das heißt, ich kann dir gar keinen Tipp geben, was du machen sollst, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ohne dein Umfeld zu kennen. Wenn du mir jetzt sagst, dein Umfeld ist charakterisiert von schnellen, substanzlosen, schrillen Botschaften, dann erreichst du, habe ich eine gute Nachricht für dich, dann erreichst du mehr Aufmerksamkeit durch ruhige, bedachte und spärliche Aussagen.
Das ist quasi das Abstinenzthema andersrum. Also Abstinenz hilft, Medienabstinenz oder generell sexuelle Abstinenz, was immer hilft, um die Reize wieder schärfer zu machen. Genau. Und so ist es auch andersrum. Wenn ich aktiv als Redner zum Beispiel eine Pause mache oder als Choleriker bekannt bin und auf einmal total nett und ruhig rede, erzeuge ich extreme Aufmerksamkeit. So ein einfacher Trick. Wir kennen das ja von den Reden von einem der größten, wer ist der größte Verbrecher, aber wir sind, glaube ich, einig, dass Adolf Hitler verachtenswert war als Persönlichkeit, aber als Redner war er sehr akzeptiert in der Zeit. Heute klingt das alles komisch, aber er hat sich aber hingestellt, Sportpalast, egal wo er war, bei allen großen Reden, und da wirklich viele gehalten, die bis die letzten Kriegsmonate kamen, und hat immer eine große Pause gemacht. Erst kam er zu spät. Und dann hat er erstmal ein paar Minuten die Leute einfach zappeln lassen und ist da gestanden, hat sich durch seine fettigen Haare gefahren und hat gewartet, bis die Leute teil nervös werden. Das war ein klassischer rhetorischer Trick. Also Ruhe, Ruhe. Und danach hat er aber geschrien.
Mhm. Kontrasteffekt.
Kontrasteffekt, genau. Ja, schön, genau, dass wir einen Psychologen da haben, der alles erklären kann.
Sollte jeder haben. Ja, also absolut, sehe ich genauso.
Jeder sollte seinen Professor Psychologie dabei haben. wenn wir über Aufmerksamkeit reden, ist ein Thema, das man nicht dann übersehen darf, und das ist Multitasking. Mhm. Ich denke, Multitasking ist ein Mythos. Es gibt da sogar die Fluglotsen zum Beispiel, so das Musterbeispiel für Multitasking, das Musterbeispiel für extreme Konzentration, weil es da einfach ums Menschenleben geht. Mhm. Die machen auch alle 2 Stunden Pause, glaube ich, müssen sie machen. Wenn ich sage, Multitasking ist ein Mythos, wenn ich es als Mann sage, versteht das jeder. Es gibt ja diese Klischees, dass Männer nicht 2 Sachen gleichzeitig machen können.
Ach, darum, okay.
Ja, viele
okay.
können nicht mal 1 Sache gleichzeitig machen. ja, da bist du schon überfordert. Und Multitasking, was kann man denn dagegen machen? Weil es ist ein großer Energieräuber. Ich meine, es braucht ja viel mehr Aufmerksamkeit für dich oder die Aufmerksamkeit zu teilen, geht ja der Energieverbrauch exponentiell nach oben und macht dann auch einfach Fehler.
Genau, also jetzt bringen wir noch eine Sache rein. Das sind diese Switching-Costs.
Switching-Costs?
Switching-Costs, genau.
Also Wechsel. Also ihr lernt das Wahnsinn eigentlich.
Wechselkosten. Auch. Wechselkosten, ne? Das ist, das heißt, du machst eine Aufgabe, wunderbar, die raubt ein gewisses Maß an Energie. Und dann machst du die nächste Aufgabe, die raubt auch ein gewisses Ausmaß an Energie. Aber der entscheidende Punkt ist dieses Wechseln dazwischen. Nur dieses Wechseln. Egal von welchem Task zu welchem Task. Dieses Wechseln kostet Energie. Das bedeutet, die Leute verlieren Energie durch das Wechseln. Deswegen, wenn du jetzt, sag mir, wie dein Arbeitsalltag ist, ja, hast du die Möglichkeit, 3-mal am Tag beispielsweise dir eine Zeit zu nehmen und in dieser Zeit machst du nur E-Mails. Wahrscheinlich ist das nicht der Fall.
Das gelingt mir nicht.
Ja? Es ist schön, dass du über dein Scheitern offen sprichst.
Na, ich möchte, es gelingt mir nicht in meiner Position oder in meiner Tätigkeit und wahrscheinlich auch gelerntes Verhalten. Es gelingt mir fast nicht, mich eine Stunde hinzusetzen und irgendwas konzentriert zu machen, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Mhm. Und da fange ich von vorne an. Und ich bin auch ein bisschen blöd, weil ich habe ja 2 Bildschirme, wie viele mittlerweile, und dann sehe ich, meine E-Mails reinkommen und es eigentlich plop, plop. Und trotzdem hoho.
Hast du auch so ein Geräusch? Bling?
Nee, das habe ich nicht mehr.
Extra?
Entweder höre ich auch nicht mehr so gut, aber ich habe es nicht mehr.
Okay.
Ich höre kein Bling mehr.
Genau.
War es gerade ein Bling? Irgendwo ein Bling?
Irgendwo. Ich habe was gehört. Ja. Ich höre tote E-Mails. Ja. Genau. Ja. Und wenn du die Möglichkeit hast, verlangst du auch immer Praxistipps. Also wenn du die Möglichkeit dazu hast, für eine Kompartmentalisierung, wenn du sagen kannst, jetzt, auch wenn es nur 20 Minuten sind, Stunde ist schon viel, wenn du sagen kannst, jetzt 20 Minuten machst du jetzt nur E-Mails. Danach 20 Minuten nur diese Businessplanüberarbeitung. Danach nur 20 Minuten Vorbereitung vom nächsten Podcast. Die einzelnen Aufgaben sind jeweils anstrengend, aber du hast weniger Switching-Kosten, als wie wenn dauernd die E-Mail dazwischen reinkommt. Das ist ein entscheidender Punkt einfach. Da kannst du ein bisschen mit haushalten. Denn die E-Mails, die kommen ja zu dir. Also die Aufgabe hast du auf dem Tisch.
Kann ich gar nicht verhindern.
Das kannst du nicht verhindern. Aber du hast vielleicht eine, vielleicht, wenn du willst, dann musst du jetzt auch nicht überdesignen. Also du bist jetzt auch, du bist jetzt wahrlich nicht auf jeder Dimension des Lebens gescheitert. Ja, deswegen musst du jetzt auch keinen so ein zwanghaftes Bedürfnis haben nach Selbstoptimierung. Aber was ich halt sagen will, diese Switching-Costs existieren. Und die erzeugen auch Fehler. Eine Möglichkeit ist, wenn du die Arbeit kompartmentalisierst. Es gibt noch eine zweite Sache. Da gibt es Forschung dazu. Interessanterweise, man kann Multitasking, gibt's nicht. Hast du gerade richtig erkannt. Es gibt eigentlich kein Multitasking, sondern es gibt nur sehr, sehr schnelles Switchen zwischen den Aufgaben. Wenn man Leute bittet, irgendwas aufzuschreiben und nebenbei was zu zählen und so, dann wechseln die einfach nur sehr, sehr schnell zwischen diesen Aufgaben. Ja? Aber es ist eine Frage der zeitlichen Auflösung. Irgendwann wird es halt als Multitasking wahrgenommen. Und das kann man, das ist sehr interessant, man kann das trainieren. Ich will das jetzt nicht als
Mütter zum Beispiel.
Ja,
Mütter
genau.
Trainieren das, weil die
exakt.
5 Sachen gleichzeitig machen dürfen.
Genau, und dann auch noch mit Schlafentzug. Ja, also für den Higher Level, Playing on Hard Mode. Ja, Gruß nach Hause. Und
Wie alt ist dein zweites Kind jetzt?
Noch zu jung. Genau. Und pass auf, also ich will jetzt nicht sagen, jeder muss sich da selbst optimieren und so, weißt du, das ist ja gar nicht der Punkt. Aber neben dieser Kompartmentalisierung kann man Multitasking auch trainieren. Ja? Aber da reden wir von einem kontinuierlichen, in dieser Studie, auf die ich mich da beziehe, da war das ein tägliches Training über Wochen. Was man dann erreichen konnte, war in der Tat, dass die Fehlerrate abnahm. man kann das trainieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob unsere Medienwelt mit Bling, Bling, Bling und hier das neue Tanzvideo und der Föhn, ob das nicht schon eine Umwelt ist, die Multitasking trainiert.
Per se, ja.
Ja.
Auch im Straßenverkehr, es gibt ja in Hawaii das Distracted Walking Law, das ist, glaube ich, 8 Jahre alt, die verbietet in Hawaii mit dem Handy in der Hand, also mit Blick aufs Mobilgerät, die Straße zu überqueren, kostet $99 Strafe. Mhm. Wenn man sich mal immer offenen Auges durch München fährt, wir sind ja aus München hier, dann sieht man jeder Ampel, aber auch so im Straßenverkehr, wie jeder den Blick nach unten hat, nebenbei aufs Handy schaut, das ist ja so verbreitet. Ich würde sagen, also wirklich mindestens ein Drittel hat das Handy in der Hand beim Autofahren. Es ist eine Gefahr und das ist wirklich dämlich und ja, ist schwer zu widerstehen. Ich kenne es selbst, das ist wirklich, aber wirklich saublöd. Und das andere ist, dass sehr viele Jugendliche auch mit dem Handy in der Hand über die Straße laufen. Mhm. Und das ist auch krass. Ich weiß, es gibt tausende von Verkehrsunfällen diesbezüglich. Ja. Und man wird es wahrscheinlich aber nicht hinbekommen. Man kann es mit einem Strafenkatalog hinbekommen, aber ich glaube, die Sucht ist so groß, also oder die Versuchung ist so groß, dass man dem nicht widerstehen kann. Und dann laufen Kinder, Jugendliche über eine Ampel und schauen aufs Handy dabei und nehmen halt den Straßenverkehr nicht wahr. Das ist ja im siebten Sinn, wäre das damals der Albtraum gewesen. Meinst du, es gibt eine Möglichkeit, das rückgängig zu machen? Größere Displays oder einfach die Handys. Was kann passieren, dass dieses Risiko ausgeblendet wird?
Ja,
also im Auto können sie technische Lösungen geben, dass einfach die Kommunikation gestört wird vom Auto, dass das eine Vorgabe wird, das wäre möglich, zum Thema Maschine. Aber das Handy auf der Straße zu verbieten, ist ja eh schon verboten so eigentlich, aber du kannst es ja nicht verhindern. Was kann man da machen? Erzählen hilft nicht.
Also die Forschungslage geht ja sehr, sehr klar in die Richtung, dass weltweit die Tendenz zum Individualismus zunimmt. Das heißt, wir sind alle, auch in Japan oder anderen kollektivistischen Kulturen, sind wir alle auf Ich-Links-Kurs. Natürlich ist der
sehr schön.
Ja, so eine wichtige Nachricht, auch wichtig für Konsum. Mhm. Weißt du, weil
keine Familienpackung mehr, sondern
exakt, alles schöne Single, ja, richtig, richtig schön, ja. Und auch, wenn wir uns gegenseitig unsere Gartengeräte nicht mehr leihen, ja, und uns gemeinsam treffen nach dem Motto, du hilfst mir bei meiner Hecke, ich helfe dir bei deiner Hecke.
Das ist meine Spitzhacke, die fasst mir kein anderer an.
Ja, genau, und dann kaufen wir alle separat unsere Gartengeräte und unsere Dampfstrahler und so. Das ist also für die
Ökonomie mal andersrum.
Ja, für die Konsumwelt ist das ideal, ja. Die moderne Gesellschaft, sag ich immer, als Vereinzelungsanlage, ja. Und einer solchen Ichlingsgesellschaft ist das natürlich sehr schwer zu vermitteln, ne, dass man hier Gesetze und Regularien einführt. Weil mit Individualismus ist immer sehr schnell verbunden die Angst, der Staat redet rein.
Wie in China.
Genau. Ja. Aber du hast ja gefragt, was wäre eine Lösung? Ja, Vorgaben. Die Forschungslage ist klar. Das weißt du doch, das kannst du ja schon selber ableiten. Natürlich haben schon Kolleginnen aus der Ergonomie, haben natürlich Leute in Fahrsimulatoren reingesteckt. Ja, natürlich. Und haben die ein Telefonat führen lassen. Oder haben die nebenbei aufs Handy gucken lassen. Oder haben die nebenbei hin und wieder aufs Display gucken lassen. Ja, natürlich. Und mit Freisprechanlage und mit Headset. Das haben die alles natürlich durchprobiert. Und die große Überraschung. Ja, die Fehlerrate steigt. Das ist die Frage, wie viel nimmt man in Kauf, weißt du? Und wie viel ist eine Gesellschaft, die immer ichlinger wird, bereit zu akzeptieren? Ja, der übliche Kanon ist, muss jeder selber wissen.
Wenn die Gesellschaft das so mitbekommt, ja. Warum ich China gerade erwähnt habe, ist, weil in China ja, die sind ja relativ weit vorne, wollen wir eine Wertung machen, relativ intensiv Kameraüberwachung der Straßen und so. Mhm. Es gab auch im Schulunterricht schon Kameraüberwachungen, wo sie die Aufmerksamkeit der Schüler beobachtet haben.
Ja, sehr gut.
Also im Schulunterricht.
Genau.
Ja. Das China war da schon immer anders unterwegs, als wir es hier sind oder noch sind. Das ist erstaunlich. Wie denkst du, wird es weitergehen?
Tipp der Woche.
Es gibt ja noch gewisse neurologische.
Thema morgen.
Ja, ja, genau. Es gibt ja noch gewisse neurologische Grenzen. Also wenn ich jetzt eine Nervenzelle von dir aktiviere, dann gibt es so eine passive Aktivierungsphase, aber irgendwann wird das dann aktiv und dann wird so ein Aktionspotenzial ausgelöst und dann feuert die Nervenzelle. Wenn ich einen Reiz liefere, der grell genug ist für dich, dass du ihn wahrnimmst. Und danach ist eigentlich diese Zelle, da gibt es so eine Phase danach, danach ist diese Zelle eigentlich nicht mehr aktivierbar. Mhm. Ne? Man kann das noch machen, wenn man dann den Reiz, auch krass für unser Thema, wenn man den Reiz dann noch greller macht, dann kann man teilweise sogar in dieser Nachglühphase von der Nervenzelle doch nochmal ein Aktionspotenzial erreichen. Aber im Großen und Ganzen gibt es sozusagen eine Frequenz. Okay? Das heißt, man kann eigentlich nicht schneller werden. Die digitalen Medien können aber noch schneller werden. Ja, wir können die Frequenz erhöhen und so weiter und so weiter. Aber irgendwann kommt man halt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle und dann hat, da ist dann auch die Wirkung. Dann kann man auch sagen, es gibt noch subliminale Wirkung. Ja, da gibt es ein paar Hinweise darauf, dass die da sind. Aber trotzdem, irgendwann ist mal eine Schwelle der Aufmerksamkeit erreicht. Ja? Das heißt, wir werden uns diesem Maximum annähern. Und dann ist die Frage, sind wir vielleicht durch Implantate oder andere Technologien dann in der Lage.
Den Link sehen, wir haben ein Thema, auch ein Thema zu Implantaten und Biohacking.
Genau, da kann man sich dann überlegen.
Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, also ob wir uns dann noch so tunen, dass wir dann noch grelleres wahrnehmen können. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es einfach bezogen auf die neurologische Frequenz, mit der unsere Nervenzellen feuern können, gibt es eine Auflösung, die wir nicht mehr toppen können. Also es gibt gewisse neurobiologische Limits. Aber die werden ausgereizt.
Ausgereizt.
Ja.
Die Bilder immer schneller. Genau. Irgendwann sehe ich keinen Film mehr, sondern sehe bloß noch ein Standbild, weil die Bildfrequenz sich so schnell ändert, dass ich nur noch ein Bild sehe.
Genau, genau. Sehr, sehr schöner Punkt. Genau. Und mit dem Flimmern, ne, diese zeitliche Auflösung. Ja, genau. Und das ist neuronal gebahnt. Jetzt kann man natürlich ganz krass argumentieren, werden wir uns daran irgendwann mal anpassen, dass wir dann noch schneller werden in der Reizverarbeitungsgeschwindigkeit. Das ist totale Zukunftsmusik und das ist vorstellbar. Aber du weißt ja, wie das sind. Evolutionäre Anpassungsprozesse beim Menschen, wenn sie blitzartig sind, blitzartig, evolutionär, brauchen Jahrtausende. Ja, das ist evolutionär blitzartig. Ja, Stichwort Anpassung an Höhenluft, Stichwort
Hautfarbe,
Stichwort Verarbeitung von Milchzucker. Mhm. Ja, wir sind ja eins der wenigen Säugetiere.
Alkohol.
Ja, das begleitet uns ja auch schon eine ganz schöne Weile, genau, ja, aber genau, also diese Anpassungsprozesse, ja, das, die sind blitzartig gegangen, heißt Jahrtausende.
Ja, Wahnsinn. Genau. Ja, ich glaube, so als Abschluss, Matthias, wir brauchen nicht nur lautere Inhalte, sondern wir brauchen vor allen Dingen auch eine bewusstere Wahrnehmung, oder?
Ja, eine bewusstere Wahrnehmung und auch die Bereitschaft, eine gewisse Denktiefe zu entwickeln. Nicht nur auf die schnelle Mini-Botschaft reinzugehen, sondern auch wirklich, so wie wenn ich sage, ja, trainiere die Muskeln, auch trainiere das Gehirn. Weil schnelle Botschaften sind oft auch seichte Botschaften. Und ein wichtiges Motto ist ja auch immer in der Evolution, use it or lose it. Das heißt, wir sollten auch unser Gehirn trainieren. Und dazu bedeutet auch mal, dazu gehört auch, dass ich auf eine Information und auf eine Botschaft bewusst einsteige, mir die Zeit nehme und nicht einfach nur von einem Grellen zum nächsten Schrillen, zum nächsten Lauten weiterhüpfe, ohne Verarbeitungstiefe. Aber eine bewusste Entscheidung. Meine Wahrnehmung ist, wenn ich im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs bin, meine Wahrnehmung ist, dass die meisten auf einem anderen Track dabei sind.
Meine auch. Wahrscheinlich bin ich auch schon ein Kulturpessimist.
Ja, ist aber eine Chance für Leute, die das Gehirn trainieren.
Ja.
Ich denke mir immer, wenn Leute sich da so in diesen Mediendschungel und dann so von Klick zu Klick zu Klick irrelevante Botschaften, also dieses Durchswipen, ja, dann kommt in mir manchmal so eine negative Menschenhaltung raus. Und dann denke ich mir manchmal, ach, das ist aber gut, dass der das macht. Ein Konkurrent weniger.
Positiv denken. Ja. Ich hoffe, wir haben Ihr Gehirn ein bisschen trainiert beim Zuhören und Sie haben was gelernt oder können zumindest ein bisschen was mitnehmen und haben die Aufmerksamkeit bis zum Schluss 31 oder 32 Minuten lang gehalten. Dafür bedanken wir uns recht herzlich, Matthäus Hose und
Matthias Spörle. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal bei Hose Spörle, Mensch Maschine morgen. Macht es gut. Ciao, servus.
Hose und Spörle, Mensch Maschine morgen. Ist ein Podcast der Komponiers GmbH. Weiterführende Infos finden Sie in den Shownotes. Musik und Stimmen von Intro, Outro und Trennern sind KI-generiert. Auch Werbung kann in manchen Fällen KI-generiert sein. Eine Produktion aus dem Jahr 2025.